Guten Morgen, Jenny hier. Es ist in genau 7 Tagen Landtagswahl in Brandenburg und ich habe von den 4 geplanten Gesprächen, die ich hatte, tatsächlich 3 geschafft. Das 4. Gespräch war geplant mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Ich hatte vorsorglich im letzten Jahr so früh wie möglich angefragt. Und dann ist Folgendes passiert. Sie haben mir einen Termin gegeben, den ich unmöglich halten konnte. Donnerstag Nachmittag sagten sie mir, ach, kommen Sie übrigens Freitagmorgen dann mal in die Staatskanzlei. Ihr wisst alle, das ist ein Podcast, den mache ich so nebenbei, ja, neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit. Und ich kann nicht einfach so von heute auf morgen völlig unvorbereitet an einem nächsten Tag während der Wochenarbeitszeit dann aufspringen und einen Termin wahrnehmen. Ich hätte das natürlich machen können, wenn man mir wenigstens ein paar Tage vorher Bescheid gesagt hätte. Aber habe gesagt, das geht nicht. Bitte geben Sie mir einen anderen Termin. Und habe dann auch nochmal nachgefragt, kommen Sie bitte auf mich zurück. Irgendwas terminlich irgendwie, hat sich da was getan? Ich habe gar nichts mehr gehört. Und ich kann das ja durchaus verstehen. Ja, ich meine, es ist jetzt Hochphase, Landtagswahlkampf, es ist die letzte Woche. Nur, wie gesagt, ich hatte vor einem Jahr angefragt. Und das ist alles dann suboptimal. Und das, sowas ärgert mich auch. Also Absagen und so, gar kein Problem. Aber wenn man sich gar nicht mehr meldet, ja, wenn jemand wie ich so früh anfragt und wirklich hinterher rennt und dann, also das mag ich so überhaupt gar nicht. Insofern herzlichen Dank nochmal an die Grünen und Antje Töpfer und die Linke Sebastian Walter und auch BSW Robert Krumbach, die hier Zeit gefunden haben für meinen kleinen Podcast und sich doch meinen Fragen gestellt haben. Und ich finde, das ist wichtig. Ja, ich meine, es ist die Brandenburg-Wahl. Ich sehe auch, dass jetzt vermehrt Aufmerksamkeit auf Dietmar Woidke gelenkt wird als Vorkämpfer gegen die Demokratie. Nur es ist halt mehr als nur, wir müssen die AfD schlagen. Hier geht es um 5 Jahre Parlament, um 5 Jahre, in denen wichtige Dinge entschlossen und gedeichselt werden müssen. Vor allem der demografische Wandel in Verwaltung, Bildungssektor und Polizei. Und da kommt mir das alles thematisch extrem kurz. Ich meine, alleine die CDU tut ja nur mit dem Thema Migration um sich schlagen und wir müssen hier die Ampel irgendwie beerdigen. Das ist der Wahlkampf der CDU Brandenburg, beschäftigt sich mit Migration und die Ampel zu schlagen. Ja. Währenddessen sind alle in hellauf Panik, dass Dietmar Woidke vielleicht nur hinter der AfD landet. Und über das Land und seine Zukunft und seine Probleme wird überhaupt nicht gesprochen. Auch nicht über die Tatsache, dass manche Minister hier vielleicht völlige Fehlbesetzungen sind und sich reichlich wenig um die Verwaltung und die Entwicklung der Verwaltung kümmern. Und Hauptsache Ministerium ist besetzt und dann nach mir die Sintflut, so nach dem Motto, was im Land passiert, völlig egal. Motivation der Mitarbeiter auch völlig egal. Also es ist eine reine Katastrophe, auf die wir hier auch in Brandenburg zusteuern. Und da bin ich auch echt angepisst von den Medien auf Bundesebene, die sich mal 5 Minuten mit Dietmar Woidke beschäftigen und hier groß auch Panik schieben, dass die AfD tatsächlich stärkste Kraft werden könnte. Und das war's dann aber inhaltlich. Und wir haben so viele Probleme auf Landesebene, die überhaupt nicht Thema sind. Überhaupt nicht. Ach, jedenfalls wollte ich das hier an der Stelle mal loswerden. Es ist heute eine für meine Verhältnisse relativ kurze Folge, denn ich hatte außer der Reihe, also aufgrund der Tatsache, wie lange das gedauert hat, die letzte Folge rauszubringen, eine 6-Stunden-Folge gemacht mit verschiedenen Themen, hauptsächlich Analyse der letzten Landtagswahlen. Daran werde ich dann anknüpfen in der nächsten Folge, wenn die Brandenburg-Wahlen durch sind. Die geht 6 Stunden. Ich habe ein Gespräch veröffentlicht mit Ilko Sascha Kowalczuk über sein Buch Freiheitsschock. Ich habe ein Gespräch veröffentlicht mit dem BSW-Spitzenkandidaten Robert Krumbach. Und heute das last but not least Gespräch mit dem Spitzenkandidaten der Linken in Brandenburg, Sebastian Walter. Und ich möchte vielleicht am Wahlabend dann in Potsdam unterwegs sein, vielleicht die ein oder andere Partei besuchen, mal sehen, wie ich es auch zeitlich so schaffe. Aber ich bin mal gespannt. Ja, also die Berichterstattung bin ich sehr, also sehr suboptimal, wenn man sich vor allem auf Bundesebene bewegt. Der RBB hat wirklich viel getan, mit allen Spitzenkandidaten geredet. Alle haben ihre 20 Minuten im RBB bekommen, gar keine Frage. Aber so auf Bundesebene ist das alles, das hätte besser laufen können. Auch vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja, ARD, ZDF, ich weiß gar nicht, was ihr euch gedacht habt. 5 Minuten vor Tore Schluss euch mal mit Dietmar Woidke zu beschäftigen. Wirklich furchtbar, furchtbar. So, und an der Stelle, wie gesagt, viel zu gucken. Die letzte Folge vor allem und die Gespräche findet ihr alles im Podcatcher und in den Shownotes und bei YouTube auch die einzelnen Gespräche, auch das hier dann als Video mit Sebastian Walter. Gleichzeitig möchte ich auf eine Folge verweisen, die ich zusammen mit Morph gemacht habe. Wir haben so eine Art Kommentierung der politischen Landschaft aus ostdeutscher Sicht gemacht. Ist beim Jung und Naiv Channel, also von Thilo Jung erschienen. Guckt es euch mal an. Ich mache es in die Shownotes. Liked, teilt und empfehlt ruhig weiter, wenn es euch gefallen hat. Feedback ist natürlich auch immer gerne gesehen zu diesem Format. Und ja, sagt auch ruhig Thilo, wie ihr als Community das findet. Dann macht Morph das vielleicht hin und wieder auch mit mir mal nochmal. Mal sehen. Und jetzt dann heute ganz entspannt und ruhig sozusagen. Sebastian Walter von der Linken für Brandenburg und ich und alles andere Wichtige hört ihr dann in der nächsten Folge. Habt jetzt erstmal viel Spaß mit Sebastian Walter und mir zur Landtagswahl in Brandenburg. Wenn ihr die Folge liked, teilt und weiterempfehlt, würde mich das sehr, sehr freuen. Unterstützen könnt ihr den Podcast natürlich auch. In den Shownotes findet ihr alles Notwendige dazu. PayPal, Steady, Überweisung. Meine Amazon-Wunschliste. An der Stelle Grüße an Ayuwo. Ich habe das Buch bekommen, Bismarck's War. Das war ja auch schon sehr, sehr lange auf der Wunschliste. Ich habe mich so riesig gefreut. Und ich habe mich so geärgert, dass die Post das Paket einfach so ganz lieblos in meinen Postkasten gestopft hat, sodass auf dem Umschlag zu diesem Buch Druckstellen waren. Also das kann ich ja gar nicht leiden. Das schöne Buch. Also danke, Ayuwo. Und jetzt aber wirklich volle Kanne rein in das letzte Gespräch vor den Landtagswahlen in Brandenburg. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute Sebastian zu Gast. Wir sind digital verbunden, weil das organisatorisch meinerseits nicht so richtig geklappt hat diesmal. Aber Sebastian tritt für den Landtag in Brandenburg an, wo in 9 Tagen gewählt wird. Heute ist Freitag der 13. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Vorzeichen. Aber Sebastian, sag doch mal meinen Hörerinnen und Hörern, wer du bist.
Ja, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin Sebastian Walter, ich bin 34 Jahre alt, war vor meiner Zeit im Landtag Gewerkschaftssekretär, war da zuständig beim DGB für alle Mitglieder von Schwedt bis Frankfurt-Oder runter. Bin seit 2019 im Landtag, bin da zuständig gewesen für Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Energiepolitik und ganz viele andere Dinge, weil ich auch Fraktionsvorsitzender meiner Partei bin im Landtag und kandidiere jetzt als Spitzenkandidat und glaube, wir brauchen dringend eine starke Linke im Landtag.
Eigentlich wollte ich ja mit dir kurz nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen sprechen. Das ist ja jetzt schon ein paar Tage her, aber sicherlich noch nicht ganz verdaut. Deswegen die Frage: Wie geht's dir nach den Wahlen in diesen beiden ostdeutschen Bundesländern und wie geht's deiner Partei?
Es könnte ja besser gehen, glaube ich. Aber ich sag mal, das, was die Thüringer und Sachsenwahlen gezeigt haben, ist, dass wir als Linke jetzt das Ergebnis bekommen, für unsere Arbeit der letzten Jahre und dass wir es nicht hinbekommen haben, deutlich zu machen, wofür steht die Linke eigentlich, weil wir uns immer nur um uns selbst gedreht haben und auch nicht, anscheinend nicht richtig überzeugen konnten, wofür braucht es die Linke eigentlich. In Sachsen haben wir es ganz knapp mit Direktmandaten in den Landtag geschafft. In Thüringen sind wir ja auch abgestürzt. Da hat uns sicherlich Bodo Ramelow gerettet, da haben wir knapp 13% dann zu landen. Ich merke aber, glaube ich, da geht's, will ich gar nicht so sehr auf meine Partei gucken, weil das, ich fand das schon schräg, dass nach Thüringen und Sachsen und nach den Wahlergebnissen gerade für die AfD dann auf einmal Leute gesagt haben, also von der CDU oder von anderen, so von wegen, das wäre ein guter Tag, oder auch vom BSW haben ja dann gesagt, das wäre ein guter Tag und so. Ich fand, das war für alle demokratischen Parteien ganz schön schlechter Tag, weil wir gesehen haben, dass die Antworten gerade, die wir haben, auf den Rechtsruck ja anscheinend nicht funktionieren. Und deshalb, glaube ich, mache ich mir da viel größere Gedanken, nämlich wie geht es eigentlich weiter mit dieser Demokratie? Wir können es immer von Wahl zu Wahl uns retten, aber die AfD wird ja nicht klein. Und da müssen wir uns jetzt mal andere Dinge einfallen lassen, als das, was wir bisher immer erzählt haben. Appelle allein und Demonstrationen allein reichen ja anscheinend nicht aus.
Demonstrationen haben ja auch schon wieder abgenommen.
Ja, total. Also es waren die größten Demonstrationen, aber ich merke das ja jetzt auch in den letzten Tagen. Ich meine, ich stand gemeinsam mit CDU, SPD und Grünen Menschen auf den Demonstrationen, alle zusammen gegen den Faschismus. Und jetzt in den letzten Wochen, und das macht mir richtig Sorge, erleben wir ja nach Solingen, dass aus einem Terroranschlag, aus einer Terrordebatte, die wir eigentlich führen müssten, also wie verhindern wir Radikalisierung, wie verhindern wir, dass Menschen Terroranschläge verüben, jetzt gerade eine Asyldebatte und schieben alle Probleme, die wir in diesem Land haben, auf Geflüchtete und auf Zuwanderung und auf Zuwanderer. Und da sind jetzt SPD, CDU und sogar auch die Grünen ja voll mit dabei. Und ich frage mich ehrlich, wie oft muss die AfD jetzt eigentlich noch stärkste Kraft werden, bis die Menschen merken oder bis die Parteien merken, dass man rechte Politik nicht mit rechter Politik bekämpft?
Apropos stärkste Partei. Ich habe dann aktuelle Umfragen. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern. Da gab es in Brandenburg vor Landtagswahlen maximal eine Umfrage. Jetzt gibt es wahrscheinlich im Stundentakt Umfragen in Brandenburg. Gestern Abend kam eine über den Ticker der ARD raus. Und danach kommt die SPD in aktuellen Umfragen, Infratest-DiMAP für die ARD auf 26%, die AfD auf 27%, CDU auf 16%. Grüne wäre draußen mit 4,5, die Linke mit 4 wäre draußen, BVB Freie Wähler 4,5% und BSW kämen nach diesen Umfragen auf 13%. Dann heute Morgen gleich die nächste Umfrage, weil es ja so schön ist und weil es so viel Spaß macht, hier die Bürger mit Umfragen in den Wahnsinn zu treiben, nehme ich ganz stark an. Die Forschungsgruppe Wahlen kommt für das ZDF gefragt auf 26% SPD, 29% AfD, CDU 15%, Grüne 5 müssen zittern, Linke noch deutlicher draußen, 3%, BVB Freie Wähler 3% und BSW 15%. In beiden Umfragen wird die FDP sicherlich unter Sonstiges geführt. Die hat ja in Brandenburg eh nie einen guten Stand gehabt. Wenn du solche Umfragen siehst, was denkst du da?
Ich halte das aktuell, diese ganzen Umfragen und jetzt da wirklich täglich. Also gestern Abend die eine, so wie du das ja auch dargestellt hast, heute Morgen die andere, die sich auch so unterscheidet in verschiedenen Bereichen, dass ich sage, also sie machen Umfragen, dann sagen sie, die sind draußen, die sind draußen, die sind draußen und dann sagen sie, aber ja, aber es ist keine, es ist nur ein Stimmungstest. Und damit wird gerade, und das merke ich auch gerade, dieses taktische Wählen immer mehr ein Thema für die Leute. Und wir erleben ja gerade, dass die SPD versucht, so eine Zuspitzung des Wahlkampfes zu machen, also entweder Woidke oder AfD. Jetzt ja gerade, er rennt ja jetzt rum mit so einem Plakat, wenn Glatzen, dann Woidke. Mittlerweile mich frage, also wie apolitisch und wie inhaltsleer will man eigentlich noch einen Wahlkampf machen? Woidke setzt auf Stabilität und setzt so eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist. Und Hauptsache, er wird stärker als die AfD. Und das hatten wir 2019 schon. Und ich kann dir aus Gesprächen berichten nach den Landtagswahlen, da weiß ich noch, wie ich, also mit der SPD und auch mit den Grünen, wo die SPD schon anfing, nach rechts zu rücken, wo ich dann sagte, also Leute, die AfD sitzt eigentlich schon mit am Tisch, ohne dass sie am Tisch sitzt. Und hier wird zum Teil auch Panik gemacht. Also ich will es auch mal klar sagen, ob die AfD stärkste Kraft wird oder nicht, hat keinerlei Auswirkungen auf die Demokratie, also doch auf die Demokratie schon, aber nicht auf parlamentarische Abläufe. Also die Frage ist doch, tun sich alle anderen demokratischen Parteien zusammen, um diese Demokratie zu verteidigen und dann aber auch nicht nur mit Appellen, sondern tatsächlich eine andere Politik zu machen. Und diese Umfragen machen alle Menschen nervös, machen mich nervös, frustrieren mich natürlich, weil die Ergebnisse für mich jetzt auch nicht so mega sind oder für uns als Linke jetzt nicht besonders gut sind. Aber ich will zumindest mal darauf verweisen, dass man gerade, wenn man so nach Sachsen schaut, sich da die Umfragen anschaut, da hatten wir auch 2 Tage vor der Landtagswahl, am Freitag waren sie so freundlich und haben nochmal eine Umfrage rausgegeben. Ich wirklich mittlerweile sage, Leute, was soll das? Weil auch ja alle wissen, wie anfällig sind Umfragen. Und wir haben es dann gesehen, wir standen am Samstag, Quatsch, am Freitag bei 3%. Hatten dann am Sonntag 4,5. So, wenn wir vielleicht am Freitag nicht die 3 gehabt hätten, sondern die 4, wären wir vielleicht auch über die 5%-Hürde gekommen, weil natürlich dann viele Menschen immer überlegen, ja, meine Stimme für die Linke ist verschenkt. Im Moment sieht es so aus, wenn man sich die Umfragen anschaut. Wir haben dann einen Landtag mit SPD, CDU, AfD und BSW. Das bedeutet, es wird keine politische Kraft mehr geben, die über gute Löhne redet, die über gute Renten redet, die auch diesem Rechtsruck sich widersetzt, die klar sagen, Leute, ja, wir haben in diesem Land Probleme mit Infrastruktur, wir haben in diesem Land Probleme mit Wohnungen und mit Mieten und mit Krankenhäusern. Aber da sitzen dann halt nur Parteien in diesem Landtag, die Krankenhäuser privatisieren wollen und bei der Miete sagen, ja, sind die Leute selber schuld, die können wir nichts machen. Und so bekämpfe ich halt den Rechtsruck nicht, sondern man muss den Leuten die Ängste nehmen. Und deshalb bin ich da auch immer noch sehr zuversichtlich und will das auch hier so. Ich würde am liebsten verbieten, will ich nichts, aber ich würde mir wünschen, dass mal ein paar weniger Umfragen kommen, weil innerhalb von nicht mal 12 Stunden haben wir ja ganz andere Ergebnisse hier. Also bei der zweiten ist ja jetzt die AfD mit 3% vorne, obwohl sie gestern nur mit 1% vorne war. Da ist auch das Ergebnis von BSW ganz anders, CDU. Ich halte das für nicht hilfreich gerade. Stimmungstests sind total wichtig. Aber der Eindruck entsteht, dass damit auch versucht wird, Politik zu machen.
Ich möchte dann nochmal darauf hinweisen, dass die AfD, umso mehr Stimmen sie bekommt, umso größer die Wahrscheinlichkeit natürlich ist, dass sie die Sperrminorität auch in Brandenburg erreicht. Und in Brandenburg hätte es Auswirkungen auf den parlamentarischen Ablauf, weil wir in dieser Legislaturperiode auch eine Reihe an Verfassungsrichter zu besetzen haben.
Entschuldigung, dann will ich das nochmal richtig formulieren. Dann habe ich es falsch formuliert. Also es ist wichtig, dass möglichst viele Parteien in diesem Landtag sind und dass wir einen möglichst vielfältigen Landtag haben. Umso mehr Fraktionen wir haben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD keine Sperrminorität hat. Ja, und wir sehen ja in Sachsen, nur weil die Linke in den Landtag eingezogen ist, gibt es keine Sperrminorität für die AfD. Und deshalb, das meinte ich damit. Aber es wird ja zum Teil so behauptet, also Dietmar Woidke hat das in einem Interview von einer Woche behauptet, dass wenn die AfD stärkste Kraft wird, muss sie den Landtagspräsidenten stellen, sonst kann sich der Landtag nicht konstituieren. Das stimmt nicht. Das haben wir so in der Verfassung nicht vorgesehen. Und da wird auch ziemlich viel hin und her diskutiert. Auch die ganzen Konstellationsfragen und so. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Gerade finde ich, auch wie gerade Wahlkampf gemacht wird, ist nochmal dieser Vergleich. Auch die CDU haut jetzt voll auf die Ampel rein, tut so, als ob sie die 5 letzten Jahre nicht regiert hätten in diesem Land. Die Grünen machen auf einmal einen auf Sozialpolitik, obwohl ich dir ganz ehrlich sage, das, was von den Grünen nach 5 Jahren Landesregierung übrig bleibt, sind eigentlich, ich sag mal, 70 oder 80 geförderte Lastenräder. Sonst haben sie eigentlich an vielen, vielen Stellen versagt und sich viel zu viel bieten lassen. Das finde ich schade. Und bei der SPD ist es ja tatsächlich so, Woidke sagt ja auch ganz klar, ich will so weitermachen wie bisher und Änderungen gibt es nicht und Probleme in diesem Land gibt es für ihn nicht. Alles ist super, Gewinnerregion. Obwohl irgendwie immer mehr Menschen sich die Miete nicht mehr leisten können, obwohl jeder Dritte in Brandenburg zu Niedriglöhnen arbeitet, sagt er, es ist alles super und toppi, wo wir sagen, nee, das ist es auf gar keinen Fall.
Wir halten trotzdem fest, der Linken in Brandenburg geht's nicht gut. Das ist aber ein Trend, der hat angefangen. Da war die AfD noch nicht mal ansatzweise in Planung. Die Linke hatte ihren Höhepunkt 2004 in Brandenburg mit 28% in den Landtagswahlen und danach ging es stückchenweise bergab. 2009 dann 27,2% und 2014 dann 18,6%. 2019 10,7%. Auch bei den Europa- und Kommunalwahlen hat ja die Linke in diesem Jahr in Brandenburg jetzt keinen so guten Stand gehabt. Du bist selber Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Eberswalde. Nur mal kurz. Dort hat die AfD 9 Mitglieder, die CDU, FDP und Bürgerfraktion 7 Mitglieder, SPD 7 und die Linke dann nur noch 4. Was bedeutet das für eine Partei, wenn sie auf kommunaler Ebene stückchenweise verschwindet?
Da muss ich dich jetzt leider berichtigen. Also bei der SPD beispielsweise, und wenn man sich die Daten genau anschaut, wir waren als Linke die einzige demokratische Partei, die zugelegt hat zur Kommunalwahl hier in Eberswalde. Wir haben fast 900 Stimmen mehr geholt als 2019. Und das zeigt auch so ein bisschen, wohin das gehen kann. Die Linke ist dann stark, wenn sie kommunal zulegt, wenn sie kommunal auch stark ist. Das zeigt eben auch natürlich nichtsdestotrotz, auch wenn Eberswalde da wirklich eine Ausnahme war. Wir haben nur einen Sitz verloren. Wir hatten vorher fünf. Wir haben ganz knapp den fünften Sitz verpasst jetzt. Die SPD ist nur, wir sind auch stärker als die SPD bei den Kommunalwahlen gewesen. Die haben sich nur zusammengetan mit einer anderen Bürgergruppe. Das haben wir alles nicht gemacht bisher. Aber auch da gibt es dann schon Gespräche, sodass wir vielleicht in ein paar Monaten dann sagen können, okay, die Linke ist dann auch bei sieben Sitzen in der SVV in Eberswalde. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern deine Frage ist ja richtig. Wenn du kommunal verlierst, verlierst du die Verankerung vor Ort. Wirst schwächer vor Ort, kannst nicht mehr so stark agieren bei kommunalen Themen. Und das ist ja das, was die Menschen interessiert, was passiert vor Ort. Also Politik entscheidet ja, ob sie gut oder schlecht ist, entscheidet sich vor Ort. Und da, glaube ich, haben wir in Eberswalde einen guten Job gemacht die letzten Jahre. Aber den Aufstieg der AfD kannst du trotzdem nicht aufhalten, weil einfach da trotzdem da eine Schwäche da ist. So, wir haben landesweit, haben wir 8% geholt. Das ist immer noch vergleichsweise nicht gut, aber es ist immer noch keine Katastrophe. Das heißt, das ist das Ziel, was wir eigentlich zur Landtagswahl erreichen können. Das heißt, wir bräuchten zur Landtagswahl nicht mal die Hälfte der Stimmen, die wir zur Kommunalwahl erhalten haben, um in den Landtag einzuziehen. Aber was ich sagen will, ist trotzdem, und das ist ja das Grundproblem der Linken, dass wir in den letzten Jahren, und da waren innere Einflüsse, also Sarah Wagenknecht und Co., die also ein Buch verkauft hat und Millionärin damit geworden ist, indem sie einfach reingeschrieben hat, wie blöd ihre eigene Partei ist, die sie dann nochmal für den Bundestag aufgestellt hat und nochmal sie 4 Jahre abgesichert hat mit 10.000 Euro im Monat, dass das natürlich schwierig ist, wenn immer eine Person, die eine hohe mediale Aufmerksamkeit hat, immer erzählt, wie blöd die Linke ist und dass die Linke sich ja gar nicht mehr um soziale Themen kümmert, und bei Krieg und Frieden eine komische Position hätte. Dann schadet das massiv, aber auch der Umgang damit schadet, weil wir konnten ja trotzdem nicht beweisen, dass die Linke als Opposition steht. Also die Linke ist dann erfolgreich. 2004 beispielsweise waren wir da erfolgreich, weil wir als Opposition zum Establishment gestanden haben, weil wir gezeigt haben, wir machen eine andere Politik. Wir sind auch andere Politikerinnen und Politiker, die bei den Leuten sind, die unterwegs ist, die sich kümmert um die Probleme. Und das sind Dinge, die wir vernachlässigt haben. Wir haben es in Brandenburg immer versucht zu machen. Aber wir sehen jetzt in diesen Landtagswahlen, dass die Landespolitik im Moment gerade überhaupt nicht entscheidend ist, anscheinend für die Leute, sondern es tatsächlich bundespolitische Themen sind und auch Bundespolitik sind. Und da machen wir gerade noch kein gutes Bild. Da habe ich jetzt Hoffnung mit Jan van Aken und Ines Schwerten als beide Parteivorsitzende, die jetzt kandidieren wollen im Oktober. Aber das will ich zumindest noch sagen, wenn wir hier vor Ort sind, gerade in Eberswalde, aber auch in anderen Kommunen, wo wir stark sind, da sagen die Leute schon sehr deutlich uns gegenüber, wir werden euch wählen, weil einen Landtag ohne euch können und wollen wir uns gar nicht vorstellen. Die Linke wird gebraucht, aber wir haben halt an Kompetenzen massiv verloren, weil die Leute ja auch gar nicht mehr wussten, wofür wir stehen. Sie wussten nur, dass wir uns streiten, aber gar nicht mehr, worüber wir uns streiten. Und vielleicht ein Punkt noch, der mir wichtig ist, ist, wir haben es auch uns auch in den letzten Jahren auch in rechte Kulturkämpfe hineinziehen lassen. Also die AfD hat übers Gendern philosophiert und die CDU auch. Ich weiß nicht, warum wir immer uns an die Speerspitze stellen mussten, sondern wir hätten auch einfach sagen können, ja gut, dann diskutiert halt übers Gendern, wir diskutieren über bezahlbare Mieten. Ich glaube, das hätte uns deutlich stärker gemacht als das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben.
Nähern wir uns mal eurem aktuellen Wahlprogramm für die Landtagswahl in Brandenburg an. Trotzdem ist ja davon Teil der Wahlkampf und wir machen uns ja hier alle ein bisschen Sorgen um die Demokratie. Ich bin ja zu dir nach Potsdam gefahren. Der Termin kam dann nicht zustande. Was ich aber festgestellt habe, ist auf meiner Fahrt nach Potsdam, dass sehr, sehr viele Wahlplakate im ländlichen Raum zerstört waren von den, nennen wir es mal, etablierten demokratischen Parteien. Und in Potsdam selber gab es nur eine Partei, dessen Wahlplakate zerstört waren. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von körperlichen, bedrohlichen Angriffen auf Wahlkämpfer. Das haben wir in der Kommunalwahl gesehen, das haben wir während der Europawahl gesehen. Jetzt gibt es auch vereinzelte Meldungen während der Landtagswahl. Zum Beispiel wurde in KW ein AfD-Politiker bedroht. In Oranienburg wurden drei Wahlkämpferinnen der Linkspartei bedroht, darunter die ehemalige Landtagsvizepräsidentin Gerrit Große. Und in Oberhavel wurde ein Wahlkämpfer Kampfhelfer der Grünen attackiert und beraubt. Das ist jetzt keine vollständige Liste. Ich wollte nur das Bild sozusagen wiedergeben, dass offensichtlich die Gewalt alleine gegen Wahlkämpfer zunimmt. Das ist mir in den letzten Jahren nicht so intensiv vorgekommen. Es scheint zuzunehmen. Wie nimmst du in deiner Tätigkeit als Spitzenkandidat, du bist ja auch viel im Land unterwegs, die aktuelle Stimmung wahr?
Auf der einen Seite eine massive Wut und Frustration auf Politik als Ganzes. Also einfach nur noch, lasst mich in Ruhe. Ihr kümmert euch sowieso nicht um unsere Probleme. Ihr redet über allen möglichen Kram, aber nicht über unser Problem, nicht über unser Problem. Das teile ich. Ich verstehe auch die Wut. Ich verstehe auch den Frust. Und auf der anderen Seite gibt's ganz viel Angst. Und die teile ich auch. Angst davor, dass aus dieser Stimmung des Frustes und der Wut und so, dass daraus dann tatsächlich Gewalt entsteht. Und dass die Leute tatsächlich Angst haben davor, was wird eigentlich hier aus diesem Land, was wird aus dieser Demokratie. Jetzt ist sie, auf der einen Seite sind die Menschen natürlich sehr genervt von der Demokratie oder von der Politik, nicht von der Demokratie, von Parteien insbesondere genervt. Und deshalb nehme ich sehr wohl wahr, dass die Stimmung sehr, sehr aggressiv geworden ist, dass es sehr viele Beleidigungen gibt, dass es also Morddrohungen per Mail jetzt fast zum Alltag gehören. Angriffe auf Leute auch völlig normal geworden sind. Es gibt keine, die Hemmschwelle ist immer niedriger geworden. Das spürt man schon und man spürt eben auch, ich kann es selber erzählen, ich hatte jetzt eigentlich vor, gestern Abend sollte es eine Aktion geben an einem Dönerimbiss, wo wir hinterm Stand stehen wollten und da Döner verteilen wollten und 2 Tage vorher kommt ein offensichtlicher Nazi in den Dönerladen und sagt, wenn du das machst, facke ich dir die Bude ab. So, und dann kommt er ein paar Stunden später nachts wieder und klingelt Sturm bei den Leuten, weil er weiß, wo die wohnen. Das ist eine Situation, die erinnert mich an dunkelste Kapitel, die kenne ich nur aus dem Geschichtsbuch und aus meinem Geschichtsstudium, Anfang der 30er Jahre. Und sie setzen ja genau auch auf diese, also die Rechten setzen ja genau auch auf diese Angst, auf diese Stimmung, auf dieses, so, wir retten euch jetzt und so. Ja, und das ist wirklich hochgefährlich. Und ich kenne auch viele Menschen, die sich zurückziehen. Und sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Also ich lasse mich nicht mehr beleidigen, ich lasse mich nicht mehr bedrohen. Und dagegen muss man dringend was tun. Nämlich, man braucht da an allererster Stelle einen starken Rechtsstaat, man braucht eine starke Polizei, man braucht eine starke Justiz, die dann auch sofort, ich sag mal, dazwischen haut. Aber eben auch eine Politik, die, und das führt ja gerade dazu, finde ich, und das macht mir so große Sorgen, das nehme ich auch wahr bei vielen Menschen, die zumindest mit mir reden, die sagen, na, wenn sich jetzt alle überbieten mit Forderungen zu Abschiebungen und zu Aufnahmestopps und so weiter, was passiert eigentlich mit denjenigen, die schon hier sind, die sich hier integriert haben, die hier arbeiten gehen, die jetzt auch beleidigt werden? Also hier in Immerswalde, in Becker, der hat viele Geflüchtete in Arbeit, die jetzt immer wieder berichten, dass sie in den letzten Wochen immer massiver beleidigt werden, beschimpft werden, bedroht werden bei der Arbeit. Dann ist hier eine Stimmung entstanden, dass die Rechten glauben, sie haben jetzt hier wieder das Sagen und deshalb jetzt auch überhaupt keine Hemmung mehr haben. Und das ist eine hochgefährliche Situation und deswegen muss man da dagegen halten und darf aber die AfD-Forderung nicht kopieren. Also meine, weißt du, dass du dich damit auch ja viel beschäftigt hast, wenn die Frage ist, also wie bekämpfe ich eine rechte Politik, da kann ich halt nicht alle Forderungen übernehmen und kopieren und sich dann wundern, warum die AfD in die Hände klatscht und sagt, seht ihr, wir haben ja doch recht gehabt. So,
findest du, sorry, dass ich dich hier unterbreche, aber da möchte ich ja gleich reingrätschen, weil ich in der letzten Podcast-Folge mich auch mit dem Wahlkampfauftakt der CDU in Brandenburg beschäftigt habe und Friedrich Merz war ja da. Und er sagt ja immer, wir übernehmen ja nicht die Forderungen der AfD. Wir sind anders. Also wir wollen ja keine Remigration. Das ist sozusagen die unterste Schwelle von dem, was die CDU nicht mehr fordert. Inwiefern würdest du sagen, hat weder SPD noch CDU, CSU noch Grüne Nicht-AfD-Forderungen übernommen? Weil es fällt mir zum Beispiel ein bisschen schwer, weil ich bin auch ein bisschen zynisch und bin da nicht sonderlich objektiv, aber du bist ja Politiker und beschäftigst dich mehr damit. Wo unterscheiden sich die demokratischen Parteien noch von dem, was die AfD fordert? Kannst du da objektiv was feststellen? Außer beim Thema Remigration, das ist ja schon was.
Naja, also wenn wir jetzt bei den, natürlich unterscheiden die sich noch, aber ich meinte ja jetzt insbesondere bei dem Thema, also rechte Position zu übernehmen, in der Frage Bürgergeld und in der Frage Asyl und Flüchtlinge. Und da sind es aus meiner Sicht, also gerade jetzt in der aktuellen Debatte zu Asyl und Flüchtlinge, sind es nur Nuancen. Also ja, ich sag mal, vor ein paar Monaten hatten die Grünen wenigstens noch Bauchschmerzen, als sie gesagt haben, wir müssen hier über deutliche Abschiebungen reden. Die CDU, Friedrich Merz, bei seiner Rede in Brandenburg an der Havel, wenn du die meinst, also das ist doch nicht zu fassen. Also man muss ja mal Klartext reden. Man muss ja
Es
mal
gibt
sagen,
die bösen Flüchtlinge und es gibt die guten Migranten, die hier arbeiten.
ja, aber selbst wenn ich das will, und das regt mich so auf, selbst wenn ich sage, es gibt noch gute Migranten und es gibt so ganz viele böse, die Unterscheidung muss man dann auch mal übrigens machen, aber selbst die guten Migranten, die sich hier integriert haben, die werden ja jetzt auch gerade bedroht, weil es ja völlig egal ist, ob die gut sind oder schlecht sind. Sie sind anders, sie stören mich und deshalb müssen sie raus. Und SPD, auch Dietmar Woidke selber, der auf einmal sagte, also, oder andersrum, ich saß auf dem Podium jetzt am Sonntag beim Tagesspiegel, letzten Sonntag, und da haben 20 Minuten erstmal SPD und CDU und Grüne sich gegenseitig vorgeworfen, wer ist denn jetzt eigentlich schuld an den ganzen Flüchtlingen? Und dabei müssen wir mal sagen, wir haben gerade so wenig Flüchtlinge wie seit Jahren nicht mehr, wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. So, wir haben über die Hälfte der Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften frei. Wir könnten ganz viele Flüchtlinge gerade aufnehmen und viele Menschen kommen gerade nicht, aber nicht wegen der Grenzkontrollen, sondern weil einfach Fluchtwege vorne an den Außengrenzen dicht sind, an der belarussischen Grenze und so weiter, wo die Leute verhungern im Wald oder zumindest erfrieren, weil man sie da irgendwie an den großen Mauern zurückdrängt. Und wir reden hier überhaupt gar nicht mehr über Menschlichkeit und nicht mal mehr die Grünen reden über Menschlichkeit. Sie reden nicht mehr über Menschen, sondern es geht dann nur noch um Recht und Ordnung oder Humanismus und Ordnung. Also man entmenschlicht diese Leute. Man tut so, als ob es nur Zahlen wären und deshalb sind es für mich nur Nuancen. Aber natürlich ist es so, dass es Unterschiede gibt in der Sozialpolitik, in der Außenpolitik, in verschiedenen anderen Bereichen zwischen AfD und anderen. Aber die Leute interessieren sich ja gerade, oder ich weiß gar nicht, ob es die Leute sind, will ich auch mal sagen, ob es nicht eher medial auch hochgepusht wird gerade. Weil ich erlebe das anders auf meinen Gesprächen auf der Straße jeden Tag. Da ist Migration nicht das wichtigste Thema, sondern das wichtigste Thema bei den Leuten ist, sag mal, wie soll ich jetzt ja eigentlich noch meine Rechnungen bezahlen in den nächsten Jahren? Und die Zukunftsängste, die sind da. Aber das Gute ist doch, wer nicht über sozialen Wohnungsbau reden will, wer nicht über gute Löhne und gute Renten reden will, der redet halt dann über Flüchtlinge, über Zuwanderung, macht Panik, redet über Notlagen, die es überhaupt nicht gibt. So, weil dann muss er ja nicht über die wirklichen Probleme reden, sondern kann dann eben die Schuld den anderen zuschieben. Und das ist eine Tradition des Faschismus. Und wir befinden uns gerade, und das ist meine große Sorge, auf dem direkten Weg in den autoritären Staat. Weil wenn wir jetzt schon hören, Grenzkontrolle mit Videoüberwachung, Gesichtserkennung und bla, so wo du sagst, also wohin wandert es hier gerade? Und deshalb, es reicht doch schon, wenn man die Rhetorik der AfD übernimmt. Also ich habe es ja 5 Jahre im Landtag überlebt, überlebt auch, ja, überlebt tatsächlich, aber auch erlebt, dass jetzt auf einmal Dinge wie die Bezahlkarte in Brandenburg, also da wurde jahrelang dagegen gestritten, hat man gesagt, nein, Sachleistung für Asylbewerber macht überhaupt keinen Sinn, es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, es verhindert Integration, es verhindert, dass Menschen hier gerne leben oder überhaupt ein Leben sich aufbauen können, es ist eine Diskriminierung, alle waren sich einig, alle haben die Anträge abgelehnt. Ja, und innerhalb von Tagen hieß es jetzt, wir brauchen eine Bezahlkarte. Und am Ende sehen wir, es funktioniert nicht. Es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand. Es ist total eine total bescheuerte Idee. So, und jetzt auf einmal sehen wir halt, die einzigen, die da gerade gewinnen, ist halt Mastercard. So, die damit halt richtig Kohle machen gerade. So, und dann frage ich mich, ist dadurch irgendwie,
Immerhin, es gibt einen Sieger.
genau, wenigstens den, na, und die AfD, weil die sich jetzt natürlich hinstellt und Bernd und Co. machen das ja bewusst. Und am Ende kann ich immer nur sagen, ja, sie haben ja recht. Weil die AfD stellt sich jetzt hin und sagt, na, ihr habt jahrelang gegen unsere Forderungen gekämpft und jetzt sind sie doch richtig. So. Und sie verschieben doch immer weiter. Also, dass die AfD jetzt, also, oder andersrum, das ist ja so ein bisschen so, wer ist jetzt hier gerade der Hässlichste? So, darum geht es anscheinend gerade in diesem Wahlkampf. Wer hat den nächsten Überbietungswettbewerb gewonnen? Das löst aber nicht ein einziges Problem. So, und das ist so immer das, was mich, das macht mich wahnsinnig, dass wir darüber nicht reden. Das macht mich wirklich wahnsinnig und wütend. Wenn ich aber sage, Leute, wir können alle Asylbewerber abschieben, wir können alle Bürgergeldempfänger 200 € streichen im Monat, kann man alles machen. Aber da wird in diesem Land halt nichts besser werden. Worüber wir reden müssen, ist, dass wir Flüchtlingen Integration ermöglichen. Und das heißt, dass man zum Beispiel sagt, ab dem ersten Tag an hast du eine Arbeitserlaubnis und wir haben nicht mehr irgendwelche blöden Blockaden und Dinge. Ich erzähle immer zwei Geschichten nur ganz kurz. Die Kinderärztin meines Sohnes, die kommt aus Syrien. bin sehr dankbar, dass sie da ist, weil sonst hätten wir nur noch eine Kinderärztin in Eberswalde. So, und die arbeitet und macht und tut. Aber sie durfte hier 1,5 Jahre nicht in Brandenburg arbeiten, weil die Berufsanerkennung fehlte, obwohl sie schon vorher in Bayern gearbeitet hat. Aber die bayerische Berufsanerkennung ist in Brandenburg nicht anerkannt. So, und
Ja,
genau.
es sind ja auch die Bayern.
Genau,
Ja.
so, aber dann so B2-Status, weiß nicht, ob die Leute das kennen, also Sprachstatus B2. Du brauchst einen B2-Status, um in Brandenburg, in Deutschland, als Nicht-Deutscher eine Ausbildung aufzunehmen. Das heißt, B2 ist 3 Seiten Essay schreiben ohne Fehler. Ich glaube, ich würde das nicht hinbekommen, weil ich wirklich Komma nach Gefühl setze. So, und ich sage immer, nicht mal die Hälfte der AfD-Fraktion würde diesen Sprachtest bestehen, aber jeder Flüchtling muss das machen. So, was soll denn das? So, natürlich sollen die Leute reden können und sprechen können, aber das lerne ich über Arbeit und Integration. Und die Bundesregierung, die gerade sagt, die sollen sich mal integrieren, die blöden Flüchtlinge. So, Zitat Bundesregierung, die streichen jetzt die Hälfte der Mittel für Sprachkurse. Also, ich werde wahnsinnig. So, die Brücke in Dresden stürzt zusammen. Da frage ich mich, welcher Flüchtling ist denn jetzt daran schuld? So, das ist einfach irre. Und dann wird immer so, wir haben kein Geld, das kostet zu so viel Geld. Und dann über Nacht 100 Milliarden Euro für Panzer und Raketen. Ja, würde mich immer fragen, Leute, was denn hier los in diesem Land? Es ist völlig absurd. Dieser Wahlkampf ist völlig absurd. Und deshalb sage ich, es ist so gefährlich, weil umso absurder die Debatte wird, umso stärker wird die AfD, weil am absurdesten ist die AfD und am Ende wird immer das Original gewählt. Und Woidke wird vielleicht stärker werden als die AfD. Das glaube ich gar nicht. Wenn ich im Land unterwegs bin, ist die AfD uneinholbar Form, glaube ich. Aber selbst wenn Woidke gewinnt, dann nur zum Preis dafür, dass er alle anderen demokratischen Parteien kannibalisiert hat. Und dann ändert er trotzdem seine Politik nicht, sondern der stellt sich ja weiterhin hin und sagt, er hat vielleicht 2% von der Linken abbekommen, aber das heißt ja nicht, dass der Linke Politik macht. Und deshalb hört auf, Leute, mit diesem taktischen Wählen. Wählt die Partei, die ihr wählen wollt. Keine Stimme ist verschenkt am Ende, weil wenn es am Ende alle denken, dann haben wir wirklich dann einen Landtag irgendwie mit 4 Parteien, die sich gegenseitig alle in die Hände klatschen und am Ende eigentlich die gleiche Politik machen. Was sie unterscheidet, vielleicht die Frage noch zwischen SPD und AfD ist, sie sind in der Flüchtlingskrieg, in der Flüchtlingspolitik, ne? Mehr meine ich damit nicht. In der Flüchtlingspolitik ist eigentlich nur noch verbal so ein bisschen was. Aber eigentlich im Kern setzen sie genau das um, was die AfD will. Und ich habe immer gesagt, also Willy Brandt konnte damals froh sein, dass nicht die SPD Brandenburg in Norwegen regiert hat, weil Willy Brandt hätte kein Asyl bekommen, als er vor den Nazis geflohen ist. Nach den Regelungen, die sie jetzt erlassen wollen. Das muss man auch mal so deutlich sagen.
Nur um das, zwei Sachen, um das abzuschließen, weil wir wollen ja noch ein bisschen über euer Wahlprogramm reden. Die Botschaft hier ist eindeutig, schon die von der Landtagswahl in Sachsen und Thüringen war, wenn ihr wollt, dass AfD-Politik gemacht wird durch die regierenden Parteien, wählt die AfD, die treibt sie nämlich vor sich her. Und ich glaube, das Bild, das ich dir geschickt habe und das ich hier einblenden werde im Video, ist ein gutes Beispiel dafür, wie aktuell der Diskurs in Deutschland ist in der Politik, nämlich dass alle Mikrofone, alle Medienaufmerksamkeit zum Thema Asyl, Migration, Ausländer passiert. Und die Linke zum Beispiel ist jetzt das Problem unserer Gesellschaft, traurig guckend und sonst wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Nein.
Aber ich habe noch eine zweite lustige Sache in dem Fall mitgebracht, nämlich dein Wahlplakat beziehungsweise das Wahlplakat der Linken Brandenburg. Für alle, die es nicht sehen, da ist Herr Walter zu sehen, samt dem Spruch Sebastian Walter, jede Zeit braucht ihren Robin Hood. Also, du bist Robin Hood. Wen willst du bestehlen?
Nein, ich bin nicht Robin Hood. Weder kann ich Bogen schießen, noch ziehe ich Strumpfhosen an. So, sondern es geht darum, in einem Wahlkampf geht es darum, Aufmerksamkeit zu bekommen und es geht darum, deutlich zu machen, wofür man steht. So, und da ist natürlich Selbstironie dabei. Ich sehe mich nicht als Robin Hood, sondern die Linke. Weil Robin Hood war jemand, der in dunkelsten Zeiten den Menschen geholfen hat, den Armen gegeben hat und den Reichen genommen hat. Darum geht's. Und das ist das, wofür wir kämpfen. Dass wir für Gerechtigkeit kämpfen. Ich glaube, da ist Robin Hood einfach jemand, den kennen alle, anders als Sebastian Walter. Den kennen nicht so viele, aber Robin Hood kennt jeder und jede. Und deshalb war das ein Symbol für mich. Und ich glaube, das ist auch das, wofür die Linke steht. Wir stehen dafür, dass es gerecht zugeht in diesem Land und dass wir wissen, dass die Probleme nicht zwischen Ländern, Nationen und Völkern besteht, sondern zwischen oben und unten. Und dass wir das mal takt, also klar machen, Robin Hood zum Beispiel, also reden wir mal über Tesla. So, das, also hier ist der reichste Milliardär der Welt, ist hier unterwegs, haut hier eine Fabrik in den Sand, was auch völlig in Ordnung ist. Wir wollen Industriearbeitsplätze haben, aber eben gute Industriearbeitsplätze. Und nicht, dass hier irgendwie der rote Teppich ausgerollt wird und Dietmar Woidke hier als Genosse der Bosse hier Tesla alles ermöglicht. Und ich meine, am Ende ist ja, Elon Musk ist ja auch verrückt, aber am Ende muss man sich mal anschauen, da sind im Wochentakt, kommen da neue Skandale und Skandelchen. Ich sehe noch nicht gesichert, dass der hier wirklich in Brandenburg bleibt. Am Ende, der kann von heute auf morgen seine Fabrik auch zumachen. Das ist ihm auch zuzutrauen. Das hat er in anderen Ländern auch schon gemacht, wenn ihm was nicht passt. Es gibt immer noch keine Tarifverträge. Die Leute verdienen zwar gut, aber nicht so gut, wie sie eigentlich verdienen könnten, wenn sie Tarifvertrag hätten. Arbeitsrechte werden mit Füßen getreten. Und da, glaube ich, braucht es einen Robin Hood, der mal klar sagt, also Freunde, wir werden es nicht zulassen, dass dieses Land ausverkauft wird und die Zukunft dieses Landes verkauft wird an irgendeinen verrückten Milliardär. Und deshalb braucht es auch den Robin Hood.
Ich habe die Frage auch den anderen Kandidaten gestellt, also frage ich es auch dich. Warum sollte irgendein Brandenburger die Linke wählen? Was ist in dem 148-seitigen Wahlprogramm, ich glaube, das ist das längste von allen Parteien in Brandenburg jetzt, für die Landtagswahl, dein Lieblingspart, der deiner Meinung nach die Brandenburger überzeugt, jetzt links zu wählen?
Wir haben ja eigentlich zwei Wahlprogramme. Das, was du meinst, ist dieses fachpolitisch, die Fachposition. Unser Wahlprogramm ist eigentlich das kürzeste. Das ist so ein kleines Format, so eine Erzählung, Mut für Brandenburg, wo wir tatsächlich mit
Also
Schriftstellern.
wie die Grünen.
Nee,
Mut
nee,
für Brandenburg.
nein, die haben ja Mut einander oder
Ach
so.
so.
Wir haben Mut für Brandenburg und wir waren auch
Alle
früher.
brauchen Mut, ja, okay.
Wir waren auch früher dran als die Grünen. Aber ist auch egal, darum geht's nicht. Und da gibt's, ist so ein kleines Heftchen, ich habe es jetzt gerade nicht da.
Ich habe es gesehen,
Genau.
aber die Langversion ist halt immer eigentlich das Programm.
Ja, das ist eigentlich auch, eigentlich gehen wir damit rum, weil wir nämlich den Menschen eine Vision vermitteln wollen.
Reden wir nicht so viel über die Länge, reden wir über den Inhalt.
Genau, deshalb würde ich gerne machen. So, und da gibt es einen Teil, der ist der letzte Teil, und das ist eigentlich das, was mich bewegt auch und was, glaube ich, auch wichtig ist in diesem Wahlkampf. Ich sage das immer, mir ist völlig egal, ob du Fleisch isst oder Gemüse, mir ist egal, ob du lieber mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fährst, mir ist egal, wie du sprichst oder wie du heizt, das ist mir völlig egal. Am Ende ist jetzt die entscheidende Frage, willst du in einer solidarischen Gesellschaft leben? Willst du, dass die tatsächlichen Probleme angegangen werden? Willst du, dass Brandenburg wirklich eine Gewinnerregion wird für alle? Da musst du die Linke wählen, weil nämlich am Ende, es ist die Linke als einzige politische Kraft in Brandenburg. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagen auch andere Politikwissenschaftler, Journalisten und alle möglichen anderen, auch in der Berichterstattung, die deutlich sagen, es ist eigentlich die Linke die einzige demokratische Partei gerade, die auf Probleme nicht nur hinweist, sondern auch Lösungen hat und dann am Ende auch deutlich macht, okay, wenn wir Kita-Plätze brauchen, wenn wir Schulen brauchen, dann müssen wir mal jetzt investieren. Und das wird nicht durch Hoffen und Beten kommen. Und das, was wir eben auch nicht können, ist, wir können nicht versprechen, dass alle Kinder jetzt Einsen auf dem Zeugnis kriegen. Wir können nicht versprechen, dass du für deine Miete nichts mehr bezahlen musst. Und wir können auch keine ewige Gesundheit versprechen. Aber wir können dafür kämpfen, dass es eine gute Bildung gibt für alle. Dass nicht immer nur in 5 Jahresscheiben gedacht wird in der Bildungspolitik, sondern wir wirklich mal langfristig planen und tatsächlich duale Ausbildung stärken und eine Gemeinschaftsschule einführen, dass es auch gerechter wird. Wir können dafür sorgen, dass Mieten zumindest nicht mehr steigen. Da muss ich mal überlegen, wir haben jetzt in Brandenburg Steigerungsraten bei der Miete, die sind höher und schneller als in Berlin. So, weil der Druck aus Berlin natürlich groß wird. Wir haben 20.000 Sozialwohnungen, bräuchten aber 260.000. Nur mal, um da so Zahlen zu haben. Und da kann man drüber rumwundern. Und die Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen hat die Mietpreisbremse faktisch abgeschafft. Also dafür gesorgt, dass die Mieten noch schneller steigen und noch stärker steigen. Wer das nicht will, muss die Linke wählen. Und auch bei der ewigen Gesundheit können wir auch nicht für sorgen. Aber wir können zumindest dafür sorgen, dass die Krankenhäuser erhalten bleiben, dass wir genügend Landärztestipendien ausschreiben. Da hat die Landesregierung auch von 100 Stipendien, von 100 Stipendien runtergekürzt auf 19 und wundern sich dann, warum keine Ärzte nach Brandenburg kommen. Also das sind alles Dinge, ich kann nicht versprechen, dass von heute auf morgen alles besser wird. Ich kann aber da das versprechen, dass wir immer Klartext reden, dass wir immer laut sein werden, dass wir nerven werden und dass wir es nicht zulassen werden, dass hier Armut einfach nicht mehr besprochen wird und alle so tun, als ob hier alles es allen gut geht. Also fast jeder zweite Rentner in Brandenburg halt kriegt eine Armutsrente unter 1.200 Euro. Jeder Dritte, wie gesagt, geht zu Mindestlöhnen arbeiten. 10.000 Leute müssen jeden Monat aufstocken, obwohl sie jeden Tag arbeiten gehen. Das sind alles Dinge, die können wir ändern als Politik. Wir müssen es nur wollen. Und wer das will, muss die Linke wählen. Und am Ende sind wir auch, und das beweisen die letzten 5 Jahre, die einzige politische Kraft, die am Ende den Rechtsruck keinen Zentimeter mitmacht und sich immer klar, auch mal sehr deutlich und sehr laut, aber auch immer inhaltlich mit der AfD auseinandersetzt, und die auch sagt, wer den Rechtsruck bekämpfen will, der kann es nicht mit Appellen machen und Demonstrationen, sondern der braucht einen starken Sozialstaat. Du hast ja vorhin von den ländlichen Regionen gesprochen. Überall da, wo sich der Staat zurückzieht, und sei es nur der Sparkassenautomat oder sei es nur irgendeine Beratungsstelle oder der Bahnhof, der nicht mehr ordentlich aussieht, überall da, wo der starke Staat Lücken lässt, überall da wird am Ende die AfD stark, weil die geht in jede Lücke rein. Hat zwar auch überhaupt keine Lösung und auch keine Konzepte, weil der Ausländer ist ja immer schuld, aber am Ende muss man dem widerstehen und widerständig sein. Und ich glaube, wir als Linke waren, sind und werden immer widerständig bleiben.
Brandenburgs stellvertretende SPD-Chefin und Finanzministerin Karin Lange nennt euch und euer Programm eine Sekte. Und das Programm der Linken ist völlig irre. Also das ist alles jetzt Zitat. Grenzen auf, Bleiberecht für alle, Steuern hoch, totale Klimapanik, toxische Identitätspolitik. Nehmen wir mal eure Klimapanik, Zitat Frau Lange. Also ihr wollt den Klimaplan konkretisieren und besser finanzieren, ein Sondervermögen für Klimaschutz schaffen, mehr Unterstützung zur Umsetzung in den Kommunen und durch Einzelpersonen, was Förderprogramme, Bau von kommunaler Wärmeplanung, Bau von Photovoltaikanlagen etc. angeht, ein Sozialcheck, was die klimapolitischen Maßnahmen auch auf kommunaler Landesebene angeht und so weiter und so fort. Warum macht ihr den Leuten so viel Panik vor Klimawandel?
Wir machen den Menschen auch keine Panik vor Klimawandel. Was da Katrin Lange erzählt oder nicht, dass ihr hilfloser Versuch, irgendwie bei rechten Stimmen anzukommen, und wundert sich dann, warum in ihrem Wahlkreis die AfD stärker sein wird als sie. Also das ist ja, die kriegt ja auch mehr Applaus von der AfD-Fraktion als von ihrer eigenen Fraktion. Das weiß auch jeder im Land, dass Katrin Lange wirklich echt ein Problem hat, wenn es links und rechts, also wenn es darum geht, links und rechts zu unterscheiden. Am Ende ist sie auch der beste Beweis dafür, wie das schiefgehen kann, wenn man SPD wählt, um die AfD zu verhindern, weil die AfD sitzt dann eigentlich mit am Tisch, zumindest im Geiste. So viel dazu. Aber Klima, wir machen dem, Leute, geh durch Brandenburg im Sommer.
Brauche ich gar nicht. Ich wohne in Jüterbock.
Entschuldige bitte. Genau, ja, aber Jüterbock, dann weißt du das ja schon am besten. Also.
Ja, ich wollte das noch ausführen. Vor zwei Wochen konnte ich trotz massiver Hitze die Fenster nicht öffnen, weil es gebrannt hat und meine ganze Wohnung sonst nach Rauch gestunken hätte, und es hat tagelang gebrannt hier.
Also mir geht es wirklich nicht darum, Panik zu machen. Also wirklich nicht. Und mir geht es auch nicht darum, irgendwie Angst zu machen, sondern ich finde halt, wir müssen mal eine Klimapolitik machen, die dazu führt, dass nicht die Ärmsten in dieser Gesellschaft immer dafür bezahlen müssen. Und das ist ja gerade der Unterschied zwischen linker und grüner Umweltpolitik. Die Grünen lassen ja die Reichen und die Konzerne eigentlich außen vor bei ihrer Klimapolitik und belasten immer mehr die Ärmeren. Und ich will es mal beim Heizungsgesetz klar machen. Warum wir das abgelehnt haben, ist deshalb, weil ich halt sage, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und diese Aufgabe, den Klimawandel zu bekämpfen oder zumindest die Folgen abzufedern, kann nicht individualisiert werden. Das heißt, Aufgabe des Staates ist es, dass die ökologischste und nachhaltigste Form des Heizens und der Stromerzeugung oder Energieerzeugung insgesamt die günstigste sein muss. Ich habe mir letztens einen neuen Kühlschrank gekauft und habe mich gewundert, warum eigentlich die energieintensivsten Kühlschränke die billigsten sind. Also das ist ja völliger Wahnsinn. Also das heißt, ärmere Menschen, die kein Geld haben für einen neuen Kühlschrank, den billigsten kaufen müssen, haben dann wieder das Problem an der Stromrechnung am Ende. Das ist doch keine Klimapolitik, die sinnvoll ist, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir uns darauf einstellen, erstens, dass es heißer werden wird, dass wir darüber reden müssen, wie müssen wir uns umstellen, was müssen wir mit den Städten machen, macht es wirklich Sinn, dass wir neu gepflasterte Marktplätze haben, ohne einen Zentimeter Schatten, irgendwie wie in meiner Stadt in Eberswalde, oder macht es nicht Sinn, tatsächlich darüber zu reden? Und ja, das wird Geld kosten, aber dann muss man eben diejenigen belasten, die wirkliche Umweltverschmutzung machen. Also das verstehe nicht, warum wir immer noch zulassen, dass Inlandsflüge mit Privatjets möglich sind. Wenn wir Inlandsprivatflüge verbieten würden, wir wollen ja nicht mal die ganz großen, aber wenn wir die verbieten würden, so, dann hätten wir schon 10% des CO2s eingespart. Warum reden wir die ganze Zeit darüber, dass irgendwie Oma XY und Mutti Z nicht mit dem Auto fahren sollen obwohl sie gar keine andere Variante haben in Brandenburg, als mit dem Auto zu fahren. Die sind die Bösen, weil sie sich kein Elektroauto leisten können oder vielleicht auch kein Ladegerät sich leisten können oder wie auch immer, oder nicht vorher keine Ladeinfrastruktur vorhanden ist vor Ort. Die sind die Bösen, obwohl irgendwie 6 Konzerne in diesem Land für 80% des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Vielleicht können wir mal über die reden. Das, was jetzt gerade passiert ist, man muss sich einfach nur Klimawandel oder Umweltverschmutzung leisten können. Und das ist ja kein Zustand. So, und deshalb brauchst du eine andere Klimapolitik, und die wollen wir. Deshalb auch zum Beispiel dieser Sozialcheck. Deshalb auch die Frage, auch mal zu gucken, wie sinnvoll ist das denn, an ein, zwei Stellen bestimmte Klimamaßnahmen zu machen und an anderen Stellen vielleicht nicht. Darum geht es uns, und deshalb machen wir keine Klimapanik, sondern wir nehmen einfach den Klimawandel zur Kenntnis, wissen, dass er menschengemacht ist oder zumindest menschlich massiv beeinflusst ist, und müssen dann dafür sorgen, dass die Menschen sich das aber auch leisten können, weil am Ende wissen sie genau, und das ist ja das Grundproblem unserer Politik. Immer wenn Politik über Transformation oder Veränderung redet, ja, dann wissen die Leute ganz genau, das wird in ihrem Geldbeutel spürbar sein und nicht in dem Geldbeutel von Politikerinnen und Politikern.
Von den Dingen, von denen du gerade gesprochen hast, wie zum Beispiel Verbot von Inlandsflügen und so, das sind ja alles Themen, die können auf Landesebene nicht gelöst werden. Im Wahlprogramm der Linken geht es unter anderem auch viel darum, die Kommunen zu unterstützen, was Klimapolitik angeht. Das ist möglich. Es geht natürlich auch, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber trotzdem um das Problem des Ärztemangels, Lehrer, Polizei, innere Sicherheit. Und all das, was die Linke Brandenburg hier auch in Aussicht stellt, kostet ja sehr, sehr viel Geld. Wie wollt ihr das finanzieren? Weil das Landesverfassungsgericht hat ja gerade erst wieder die schwarze Null, die Schuldenbremse auch auf Landesebene für den Haushalt bestätigt.
Die schwarze Null haben sie nicht bestätigt, sondern sie haben einfach nur, also ja, die schwarze Null wurde ja nicht beklagt, sondern wir haben sie in die Verfassung, in der Verfassung des Landes, und wir werden all diese Probleme, die wir haben, auch mit der Infrastruktur überhaupt nicht lösen können mit der schwarzen Null. Das ist völliger Wahnsinn, den wir hier machen. Das sagen ja auch alle anderen Länder ringsum, wie blöd wir sind. Also wir schlittern gerade mitten in eine große Wirtschaftskrise und versuchen hier ohne Investitionen irgendwie durchzukommen. Das Einzige, wo wir Schulden aufnehmen, ist für Waffen. Dafür haben wir Geld. War jetzt vor 2 Tagen beim Städte- und Gemeindebund, die sagen, die allein haben einen Investitionsbedarf pro Jahr von knapp 2 Milliarden Euro. 2 Milliarden. Und da machen die keine goldenen Türklinken oder so, sondern da bauen die Schulen, und da bauen die Kitas, und da ist die gesamte Klimaanpassung noch gar nicht mit dabei. So, das heißt, wir müssen weg von der schwarzen Null. Wir müssen Schulden aufnehmen dürfen für Investitionen. Weil klar ist, jeden Cent, jeden Euro, den wir jetzt nicht ausgeben, der wird uns in 5 oder 10 Jahren das Doppelte, Dreifache oder Zehnfache kosten. Und deshalb ist das generationengerecht. Wenn wir uns jetzt vorbereiten, wenn wir jetzt investieren, wenn wir jetzt für gute Schulen und Kitas sorgen, dann ist doch auch, also Investitionen in Bildung sind ja auch Investitionen in die Zukunft. So, das ist ja der Grundschlüssel für eine Entwicklung eines Lebens, ob ich eine gute Bildung hatte oder nicht. Ja, und deshalb ist diese Debatte so Nonsens, zu sagen, wir müssen hier alles am Haushalt lang machen. Die Landesregierung hat jetzt die gesamten Rücklagen aufgebraucht. Das heißt, eine neue Landesregierung kann auf nichts mehr zurückgreifen, muss mit dem Geld auskommen, was da ist. Und da sage ich dir, das wird ein richtiges Problem werden. Da kannst du sagen, gute Nacht, Marie, in diesem Land, weil dann wird sozial richtig gekürzt werden. Da wird es an allen Ecken und Enden, wird dann gekürzt werden und immer erklärt werden, ja, wir haben ja kein Geld. Ja, und wir dürfen nicht nur die Schuldenbremse abschaffen, das ist der erste Punkt. Wir müssen für ein gerechtes Steuersystem sorgen. Und da kann auch eine Landesregierung Druck machen, gemeinsam mit anderen Ländern. Weil also selbst viele CDU-Ministerpräsidenten wollen ja die Schuldenbremse weghaben. Da kann dann Brandenburg mit reingehen, und dann kann man den Druck aufmachen, weil nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, spätestens nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Und da muss dann das genau das Thema sein. Hier werden in diesem Land wenige, ganz, ganz wenige superreich. Also wenn hier 5 Familien so viel besitzen wie die andere Hälfte der Bevölkerung, ja, dann frage ich mich irgendwie, was geht denn in diesem Land hier gerade schief? So, um darüber zu reden, das würde dann auch dafür sorgen, dass wir tatsächlich genügend finanzielle Mittel haben für einen starken Sozialstaat und für die Bekämpfung des Klimawandels.
Kommen wir mal zum Thema Sicherheit. Darüber wird ja jetzt aktuell auch sehr viel geredet, vor allem in Bezug auf Solingen, Angst vor Terror. Es ist schwierig, sich damit zu beschäftigen und damit Zahlen und Fakten zu kommen. Also die Zahl der Menschen, die in Deutschland an Terrorakten gestorben sind in 2024 und 2023, ist weiterhin einstellig. Natürlich ist es schlimm, wenn Menschen sterben. Nur möchte ich dem gegenüberstellen an der Stelle, dass alleine 2023 100 Frauen an häuslicher Gewalt verstorben sind, durch ihren Partner ermordet wurden. Das ist etwas, wo keiner mal eine Notlage auf Bundesebene fordert. Und finde ich als Frau jetzt ein bisschen fragwürdig, vielleicht auch, weil häusliche Gewalt irgendwie normal ist und Terror als nicht normal empfunden wird. Aber auch ihr als Linke in Brandenburg beschäftigt euch ja mit Sicherheit, um da mal auch eine Statistik vorzubringen. Die Zahl polizeilich erfasster Straftaten ist von 2013 bis 2021 deutlich zurückgegangen und seitdem wieder im Anstieg begriffen. Was will die Linke tun, um die Sicherheit in Brandenburg wieder zu stärken?
Also was zum Beispiel jetzt mit der aktuellen Sicherheitsstatistik oder Kriminalitätsstatistik deutlich wird, es ist leider so, Kriminalität hat oft was mit so Wellen zu tun. Und die Zusammenhänge zur Einwanderung und so, die sind ja ganz oft gar nicht zu eigentlich nicht zu erkennen. So, das, was ich wahrgenommen habe, zum Beispiel, dass eine Verdopplung von Diebstählen haben im Lebensmittelbereich. So, in den letzten 2 Jahren. Und dann überlegen wir, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, nämlich eine massive Preissteigerung. Aber darüber redet ja auch keiner. Also das heißt, was ich sagen will, ist, Kriminalitätsbekämpfung heißt am Ende auch eben, eine bessere Sozialpolitik zu machen. Das gehört zusammen. Gleichzeitig haben wir aber Gewalttaten, das ist so. Und dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Und deshalb muss man hier auch hinterher sein. Hier braucht es eine starke Polizei. Damit meine ich nicht Polizeistaat und immer mehr Zugriffsrechte, sondern damit meine ich, dass eine Polizei, und vor diesem Job habe ich großen Respekt vor den Polizistinnen und Polizisten, die den jeden Tag machen, weil die müssen am Ende sehen, die immer, also müssen die immer die Fehler wegmachen oder sind für die Fehler verantwortlich, die Politik eigentlich gemacht hat. Damit haben die ja viel zu tun. Wenn wir also eine bessere Arbeitsmarktpolitik machen, eine bessere Sozialpolitik, bessere Bildungspolitik hatten, dann wir wissen, dass Kriminalität gerade in sozial oder finanziell schwierigen Verhältnissen oft stattfindet. Und da müssten wir einfach mehr unterwegs sein. Aber um kurzfristig zu helfen, schau dir mal Polizeiwachen in Eberswalde an, wie die meisten aussehen. Das ist eine Katastrophe. Das ist das letzte Mal vielleicht Mitte, Anfang der 90er Jahre wurde da vielleicht investiert. Wir haben jetzt zum Beispiel Polizeiautos bestellt in Brandenburg, so kleine Polizeiautos bestellt, dass sie mit den ganzen Koppeln, also wenn die da ihre Waffe und Handschellen und eigentlich einen anderen Kram, wird ja immer mehr und Taser und was sie alle dran haben, passen die gar nicht mehr in die Autos, können die gar nicht mehr ein- und aussteigen. Das sind so Sachen, wo ich sage, Leute, also die CDU macht immer einen auf Law and Order, kriegt es aber nicht hin, ihre Leute, die jeden Tag das Gewaltmonopol durchsetzen wollen, die jeden Tag für uns auf der Straße sind, für unsere Sicherheit sorgen, die schützen sie nicht, die rüsten sie nicht ordentlich aus. Und deshalb geht es uns darum, wirklich gute Ausrüstung zu schaffen, bessere finanzielle Möglichkeiten auch zu schaffen, um sich Ausrüstung zu organisieren. Ich habe selber gute Bekannte und Freunde bei der Polizei, die mir erklären, also die kriegen so eine Kleidungspauschale, ich glaube über 300 € im Jahr. Die Winterjacke, die ordentlich ist für den Polizeidienst, kostet schon 250. So, also dann viele kaufen sich privat Sachen dazu, um für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Das geht nicht, das darf nicht sein. Also das heißt, wir müssen die Infrastruktur ausbauen und das, was wir machen, wir müssen auch mehr Polizistinnen und Polizisten bereitstellen für die Prävention. Also auch für Präventionssachen und gerade im Bereich, was du erzählt hast, Femiziden oder auch Gewalt gegen Frauen, da müssen wir dafür sorgen und auch beim Kinderschutz genauso, dass die Behörden übergreifend arbeiten können miteinander. Das heißt, es gibt in manchen Landkreisen so eine Fallkonferenzen, wo bestimmte Dinge dann besprochen werden, wo Polizei, Jugendamt, Sozialamt und so weiter mit am Tisch sitzen und dann, dass tatsächlich genau geschaut wird, wie können wir die Menschen schützen. Und dann gleichzeitig natürlich als allerletztes Mittel müssen wir auch die Frauenhäuser in diesem Land endlich langfristig finanzieren und sicherstellen und nicht immer nur von Jahr zu Jahr finanzieren. Und dann irgendwie wundern wir uns, warum da keine Fachkräfte mehr sind, weil die werden sich natürlich befristete Verträge auch nicht mehr ewig antun. Also das sind so Dinge, die wichtig sind.
Wir haben ja vorhin die BSW ein bisschen angeschnitten. Bist du ein bisschen verbittert über das Ergebnis der Abspaltung von Sarah Wagenknecht und ihren Unterstützern?
Verbittert? Ich bin persönlich enttäuscht von einigen wenigen. Und sonst ist klar, wir müssen als Linke besser werden als das BSW. So. Das ist eigentlich immer das. Also ein, zwei Leute haben mich, und das ist so, das sind so persönliche Sachen, wenn du belogen wirst oder angelogen wirst, 5 Tage vorher, also es geht jemand zu BSW und 5 Tage vorher lästert er mit dir noch eine halbe Stunde lang, wie schlimm die alle bei BSW sind. Und dann 5 Tage später liest du im Spiegel, dass er zu BSW geht. Immer muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist ein freies Land. Ich finde nur das, was mich wundert, ist, es sind ja nicht viele rübergegangen bei uns. Die haben ja auch nicht viele aufgenommen, muss man ja auch sagen. Aber was mich so wundert, ist, ist so diese fehlende Selbstachtung bei manchen jetzt so. Also, ich hatte es ja jetzt mit Krumbach, hier Robert Krumbach, der Spitzenkandidat von BSW, jetzt, der vor 2 Wochen oder so gesagt hat, er kann sich vorstellen, AfD-Verbot zu diskutieren. Und 2 Tage später dann auf einmal auf dem Podium gesagt hat, nee, also doch nicht und so. Und wir müssen uns inhaltlich mit denen auseinandersetzen und müssen genauer schauen von Antrag zu Antrag, ob man mit denen zusammenarbeitet. Da merkst du einfach, die kriegen ihre Ansagen aus dem Saarland. Die haben selber hier gar nichts zu sagen. Und da finde ich halt einfach, also eine Partei, die nur auf eine Person fokussiert ist, so wie bei Sarah Wagenknecht, die für mich keine Parteivorsitzende, sondern eigentlich Parteibesitzerin ist, weil so geht sie ja auch mit den Leuten um. Das halte ich schon echt für schwierig, auch für die Demokratie an sich. Und ich sage auch klar, Leute, die jetzt noch überlegen, Linke oder BSW zu wählen, ich sage Ihnen und euch wirklich, also das BSW wird sich in spätestens 6 Monaten, werden die schon die ersten Streitigkeiten haben, schon die ersten, die werden sich schon das erste Mal kloppen, weil es dann um Posten geht, Ministerposten und so weiter. Und eine Partei, die mir erklärt, sie will mit der CDU zusammen gute Löhne und gute Sozialpolitik durchsetzen, da bin ich schon sehr spannend. Das zeigt einfach nur, dass das BSW sich alle Ecken und Türen offen hält. Das hat aber nichts mit guter Politik zu tun. Und am Ende, für mich, auch wenn wir über Friedenspolitik reden, für mich gehört der Satz, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg zusammen. Bei BSW bin ich mir da gar nicht so sicher, ob diese beiden Sätze zusammengehören, weil sie fischen natürlich alle im selben Teich. Also wenn sie jetzt die Linke kannibalisiert haben und die SPD kannibalisiert haben, dann suchen sie sich halt die AfD, die sie dann versuchen zu kannibalisieren. Das merken wir ja. Also Sarah Wagenknecht überholt ja zum Teil schon Alice Weidel. So, wo ich dann sage, naja, kann man gerne machen, hat aber nichts mit solidarischer und linker Politik zu tun. Und deswegen ist das BSW auch keine linke Partei. Das sagen sie auch selber. Im Prinzip ist das ein Haufen von Karrieristen, die jetzt versuchen, mit dem Bild von Sarah Wagenknecht mal in den Landtag zu kommen und mal einen Ministerposten zu bekommen. Die werden aber keine gute Politik machen, das kann ich jetzt schon sagen. Da gibt es ein
Sozialpolitik.
bisschen Verbitterung, hört sich raus, ne?
Ja,
Aber ja.
ein bisschen.
Ja. Enttäuschung.
Sozialpolitik mit der CDU Brandenburg zu machen, ist auch optimistisch, um das mal nett auszudrücken. Aber wir werden sehen, was dabei rumkommt. Aktuell sieht es ja auch für die CDU nicht gut aus, was mich jetzt nur ein bisschen freut. Was hast du denn für Pläne für den Fall der Fälle, dass du nicht mehr im Landtag sitzt als Abgeordneter? Du hast ja Geschichte, Ethik und Religionskunde auf Lehramt studiert. Willst du Lehrer werden? Wir haben ja da ein bisschen Mangel in Brandenburg.
Ich finde es witzig, die Frage höre ich jetzt öfter. Ich sage mal ganz klar, ich möchte gerne im neuen Landtag sein. Und das sage ich jetzt nicht nur, da geht es auch nicht um mich. Also so an der Stelle. So, ja klar, ich könnte zurück zum DGB gehen, da habe ich ein Rückkehrrecht. Ich könnte auch meinen Master fertig machen und könnte dann Lehrer sein. Das, was klar ist, ist egal, wie es am 22. September ausgeht, ich bleibe ein politischer Mensch und ich bleibe ein Kämpfer. Und ich bleibe so, wie die Menschen mich kennen in Brandenburg und wie sie, glaube ich, auch. Wie mich auch viele schätzen. Das merke ich jetzt auch im Wahlkampf. Und deswegen sage ich dir auch, diese 3% oder 4%, das wird sich noch drehen. Und wenn es nur am Wahlabend ist, wie sich das dreht, weil die Leute schon merken, es ist gerade medial total aufgeheizt. So, wir kommen ja medial jetzt auch kaum noch vor, weil, tja, ich finde es auch spannend gerade. Normalerweise habe ich gelernt, du nimmst immer die Einposition und dann nimmst du die Gegenposition und darüber berichtest du. Jetzt lese ich in der Zeitung immer die gleichen Positionen. Aber ist egal. Das kriegen wir auch schon noch hin. Also, was ich aber sagen wollte, ist, ich bleibe ein politischer Mensch, aber ich gehe fest davon aus, dass ich auch am 23. September sagen kann, ich bin wiedergewählt worden in den Landtag, weil ich mache das nicht für mich. Ich will das auch nicht mein Leben lang machen, das sage ich auch. Also für mich hat das dann auch ein Ende. Ich bin zum Beispiel massiv für Mandatszeitbegrenzung für Politikerinnen und Politiker und werde mich selber daran halten, das kann ich auch schon mal sagen. Aber ich mache das gerne, weil ich merke, dass ich Menschen eine Stimme geben kann. Also ein paar Minuten länger können wir uns vielleicht nehmen, wenn das okay ist für dich. Da würde ich gerne noch die Geschichte erzählen, weil, weißt du, wenn auf der Straße dich Leute ansprechen und dann sagen, Sebastian, lass dich nicht irgendwie verwirren, mach so weiter, nerv die Leute weiter und mir dann erzählen, naja, weißt du, eine alleinerziehende Mutter letztens, eine gute Bekannte, die sagte mir, sie hat zwei Kinder und einer davon, ein Sohn, ist schwer lungenkrank. Und dann war sie beim Spezialisten in Stuttgart. Und dann hat sie mir gesagt, sie hat sich kurz dabei erwischt, dass sie gehofft hat, dass dieser Spezialist kein Wunderheiler ist. Und dann gefragt, warum? Da sagt sie, na ja, mein gesamter Lohn geht drauf für die Miete und dann lebe ich von Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und Pflegegeld. Du glaubst gar nicht, wie viele alte Leute ich getroffen habe in diesem Wahlkampf, die mir sagen, sie müssen vom Pflegegeld lassen, die sich nicht mehr pflegen, sondern bezahlen ihre Rechnung.
Also sie wünscht sich, dass das Kind nicht gesund wird, damit sie weiter
Naja, das
Pflegegeld
hat sie
bekommt,
so
damit
gesagt,
sie.
genau.
Also das
Also
war der
nochmal zu
erste
erklären. Ja,
kurzfristige Gedanke.
das war ganz, ganz kurz und sie hat sich selber davor erschrocken. Sie hat sich selber davor erschrocken, natürlich will sie, dass ihr Kind gesund wird, aber das war so kurzfristig so. Und dann sitzt du so da und denkst so, krass. Und ich bin selber Vater eines kleinen Sohnes, so. Ich weiß, was das bedeutet irgendwie, du machst für dein Kind alles. So, alles. Und das war natürlich nur kurzfristig so ein Gedanke bei ihr. Und natürlich war sie da total von schockiert. Aber es zeigt doch einfach, wie krass diese beschissene Politik und arrogante Politik, dieses über die Menschen hinweggehen von SPD, CDU, Grünen und FDP, einfach die AfD auch immer stärker macht. Und auch wir sie auch stärker gemacht haben als Linke, weil wir ja gar nicht mehr über so eine Probleme geredet haben. Und das ist die Realität. Und ich will, dass diese Realität wieder in den Landtag kommt. Und vielleicht ein Satz, als immer, wenn wir über Armut reden im Brandenburger Landtag, da weiß ich noch, wie einmal eine CDU-Abgeordnete vorne als Rednerpult gegangen ist und gesagt hat, ja, er weiter regen sich mal nicht so auf über Armut. Wer seine Rechnung nicht bezahlen kann, der kann halt nicht mit Geld umgehen. Das ist doch krass. So, die haben überhaupt keine Ahnung. Die machen mal so eine großen Augen, wenn ich denen erzähle, irgendwie, wie sind die Durchschnittslöhne in Brandenburg? Wie sind die durchschnittlichen Haushaltseinkommen in Brandenburg? Bei 1800 Euro im Monat. Davon sollst du irgendwie alles bezahlen. Das ist doch Wahnsinn.
Wie
Und das
ist denn
sagt,
der Durchschnittsverdienst im Landtag
ja, genau,
der
dafür kommen,
Abgeordnete?
genau, das sagen dir nämlich Leute, die 8000 Euro im Monat bekommen, brutto, obwohl, und da ist völlig egal, ob die zur Arbeit gehen oder nicht. Und ich will keine Neiddebatte aufmachen, aber ich finde auch einfach irgendwie, wunder dich doch nicht, wenn du mit deinen Privilegien nicht mehr klarkommst, die überhaupt nicht mehr siehst. Das fängt ja schon damit an, dass wir im Landtag in die Tiefgarage fahren können, während alle anderen eine Stunde um den Landtag rumfahren müssen, einen Parkplatz zu finden und dann noch 10 Euro pro Stunde bezahlen müssen.
Ja, Grüße. An der Stelle, es ist immer schwierig.
Ja, und weißt du, und das ist doch krass, so eine Abgehobenheit. Und auf diese Abgehobenheit, die AfD-Leute sind noch viel abgehobener. Also das ist ja noch viel schlimmer bei denen. Aber darüber nicht mehr reden zu können. Und deswegen braucht es auch andere Politikerinnen und Politiker, die dann auch andere Politik machen. Und deshalb braucht es dann eben auch so Leute, jetzt nicht nur wie ich, sondern alle unsere Kandidierenden, die da unterwegs sind. Wir spenden jede Diätenerhöhung. Ich finde das so krass. Wir können, also innerhalb von 2 Jahren hat sich die Diät um 600 Euro erhöht. Innerhalb von 2 Jahren,
Auf
600
Landesebene
Euro
jetzt.
auf Landesebene, im Landtag. So, und dann lehnen wir das ab. Und dann wird gesagt, wir machen eine Neiddebatte auf. Und dann sagt die eine, die Inflation schlägt ja bei uns auch zu. Wo ich sage, Leute, die Inflation, ja, okay, wir können uns vielleicht den vierten Urlaub nicht leisten im Jahr. Das mag sein bei der Inflation. Bei anderen geht es aber darum, ob die sich ihren verdammten vierten Wocheneinkauf noch leisten können am Ende des Monats oder nicht. Und es gibt wieder Menschen hier in diesem Land, die hungern. Die gucken mich immer alle an und sagen, ach Quatsch, das stimmt nicht. Sage, na klar. So, wenn das kostet, wenn das Mittagessen in der Schule nicht mehr 3 Euro kostet, sondern 6 Euro und du hast zwei Kinder, sind es über 200 Euro im Monat, die du dafür blechen musst. Was machst du denn dann, wenn du jeden Tag arbeiten gehst? Und das sind Dinge, die sonst, wenn es uns nicht gibt im Landtag, keine Rolle spielen. Und da wird niemand mehr drüber reden. Und alle werden das abschieben. Und alle werden sagen, ja, ist kein Problem, ist halt so, wird sich alles von alleine regeln. Ein Scheiß wird sich von alleine regeln. Entschuldigung, da wird sich nichts von alleine regeln, weil wir hier gerade wirklich einen Klassenkampf von oben haben, dass Reiche immer reicher werden. Für Tesla wird alles möglich gemacht. So, und die anderen sind irgendwie alle selber schuld. Als ob die Leute aus Langeweile ihre Rechnungen nicht bezahlen würden. Das ist doch Quatsch. Die bezahlen ihre Strom- und Gasrechnungen nicht, weil sie sie nicht bezahlen können. So, und deshalb, so die Wirtschaftsleistung in Brandenburg steigt und steigt und steigt und die Realeinkommen in Brandenburg sinken seit 5 Jahren. Die Armut in Brandenburg steigt im Gegensatz zum Bundesdurchschnitt. Das ist die Wahrheit. Und wenn es die Linke nicht mehr im Landtag gibt, wird es genau diese Wahrheiten eben nicht mehr geben, sondern werden sich alle nur noch selbst bedienen. So klar muss man das jetzt mal sagen. Das ist auch mein Eindruck, den ich habe nach 5 Jahren in diesem Landtag. Entschuldigung. Aber
Nee,
so.
nee, Emotionalität haben ja aktuell alle
Ja.
und Politiker dürfen auch emotional sein. So, an der Stelle nur noch ein paar Kleinigkeiten von mir als Anmerkung,
Gerne.
denn wir hatten ja oder wir haben ja weiterhin die Diskussion auf Bundesebene zum Thema Bürgergeld, also die Bürgergeldempfänger leben hier auf großem Fuß und überhaupt brauchen wir viel, viel weniger Bürgergeld. Die Inflation ist ja auch gesunken und eigentlich bekommt man ja viel zu viel Bürgergeld und solche Späßchen. Und dann lenkt das in meinen Augen immer davon ab, wie hoch mittlerweile die Preisentwicklung geworden ist. Auf politischer Ebene wird ja geguckt, wie ist die Inflationsentwicklung pro Monat oder in einem Jahr. Aber wenn wir uns auf langfristiger Basis die letzten 5 Jahre alleine die Preisentwicklung angucken, also ich bin offensichtlicher einkaufen gegangen nach der Mitteilung von Herrn Heil, das Bürgergeld zu kürzen, beziehungsweise keine Erhöhung zu machen. Mich offenkundiger einkaufen gegangen, in dem Sinne, dass ich geguckt habe, wie sind eigentlich die Preise von dem, was ich so kaufe? Wie waren die Preise vor 5 Jahren? Und wie viel ist in dieser Verpackung noch drin? Das ist ja auch noch so eine Sache. Es gibt weniger Produkt in einer Verpackung als noch vor einem Jahr. Und die Preise sind entweder gleich geblieben bei weniger Produkt oder sind sogar noch erhöht worden. Das heißt für mich, und ich verdiene nicht schlecht, ja. Das heißt für mich aber auch schon so die Frage manchmal, also was kaufst du jetzt noch ein? Und was möchtest du dir noch leisten? Weil du verteilst ja das Geld auch über den Monat hinweg. Du willst ja noch ein bisschen was sparen und irgendwann kommt die Heizrechnung und die Stromrechnung und da bezahlt man ja auch als jemand, der Mittelschicht angehört, mittlerweile ganz schön viel. Und ich finde, es ist schwer schädlich für die Demokratie auch, dass diese Diskussion gemacht wird, indem immer nur auf die Ärmsten gezeigt wird, während gleichzeitig die Mittelschicht auch diesen Preisdruck erleidet und absteigt und einen Hass und ich weiß nicht ganz genau, also so ein unwohles Gefühl entwickelt, auch auf Politik und damit abgelenkt wird, naja, die Flüchtlinge und die Bürgergeldempfänger, die sind alle schuld, ja. Und wenn wir euch damit ablenken, dann wird es irgendwie besser. Aber das wird halt nicht besser. Der Preisdruck wird bleiben. Und da habe ich einen kleinen Clip mitgebracht aus der Anstalt. Und den können wir uns vielleicht zum Abschied kurz angucken. Und danach habe ich eine allerletzte Frage an dich.
Sagtest du nicht auch, die Unterschiede sind zu groß?
Ich bin ganz froh mit meinem Los. Drum ziehe ich doch den reichen Mann. Nur wer sich anstrengt, kommt voran.
Dieses Leistungsdenken aus ihr spricht.
Am stärksten glaubt's die Unterschicht. So zieht sie mich im festen Glauben, derweil sie träumt von eigenen Trauben.
Sie klagt, dass nach oben hin eine Lücke klafft und dass nur wer sich anstrengt, schafft's. Moment, das hieß ja, die Welt, sie wäre zugleich ungerecht und fair.
Ist das nicht paradox?
Nun geh schon aus dem Weg, du...
Wie kannst du ihn nur ziehen lassen, anstatt ihn und sein System zu hassen?
Ihn hasse ich nicht. Ich hasse die Faulen, die nichts für unseren Wohlstand tun, außer täglich rumzumaulen und sich darauf auszuruhen. Die arbeitslosen Protzer, die leben wie so ein Fürstenkind, die Bürgergeldschmarotzer, die nicht mal echt bedürftig sind.
Jetzt fällt die Arme über Ärmste her und kritisiert Sozialtransfer.
Ja, statt nach oben, hat man herausgefunden, tritt auch die kleine Frau gern nach unten. Der Gegner sind die bösen Parasiten.
Ja, da bin ich eins mit den Eliten.
Was? Du teilst mit ihm kein einziges Molekül?
Doch, wir teilen so ein Gefühl.
Da brauche ich kein Diplom. Stockholm-Syndrom.
Der neoliberale Zeitgeist hat ein Stockholm-Syndrom geschaffen bei der Mittelschicht und die versteht halt nicht mehr, dass nach unten treten niemandem hilft. Sebastian, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ganz viele eigentlich, aber die Botschaft wäre tatsächlich, geht wählen am 22. Und schaut euch genau an, wen ihr da wählt und wählt nicht taktisch, sondern denkt halt genau drüber nach, wer das teilt. Also wer sieht, dass wir die Probleme in diesem Land nicht dadurch bekämpfen, indem wir nach unten treten und immer die Schwächsten und noch Schwächeren irgendwie verantwortlich machen, weil wenn sie mit den Flüchtlingen und Bürgergeldempfängern durch sind, sind als nächstes die Rentnerinnen und Rentner schuld und dann vielleicht die Niedriglöhner schuld. Und am Ende geht es nicht darum, wer schuld ist. Am Ende geht es darum, wie wir Politik verändern und dass wir darüber reden, wie etwas gehen kann und nicht immer nur darüber reden, warum irgendwas nicht geht. Und mir geht es darum, dass wir gemeinsam kämpfen für eine gerechte Gesellschaft. Und ich sehe mich da als Kämpfer und meine Partei als Kämpferin für eine gerechte Gesellschaft, die nicht nachlässt. Wir haben viele Fehler gemacht in den letzten Jahren. Aber es gibt ja wenigstens, muss ja wenigstens eine politische Kraft geben im politischen Landtag, die demokratisch Klartext redet, die anderen auch mal vor sich hertreibt in sozialen Fragen. Und das haben wir getan und eben auch dafür gesorgt, dass es Fördergelder gibt für die Tafeln, dass es Fördergelder gibt für soziale Infrastruktur, dass es ein beitragsfreies Kita-Jahr und weitere beitragsfreie Kita-Jahre gibt, dass wir endlich mal wieder darüber reden, den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben, weil das fehlt in diesem Land. Und deswegen am 22. September Robin Hood wählen, das wäre gut. Mit der Zweitstimme.
Okay. Dann, Sebastian, schönen Tag noch und danke vielleicht dir. Sieht und hört man sich mal wieder. Bis dann.
Das würde mich sehr freuen. Danke dir.